Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der 35. Woche und somit zum ersten nach der Sommerpause des Humanistischen Pressedienstes. Redaktion Elke Schäfer, am Mikrofon Raphael Kübler. Wir haben heute folgende Themen. Ein Blick über die Landesgrenze nach Österreich, Abtreibung und Säkularisierung. Ein Blick in die USA, Misshandlung von Schülern. Und ein Blick in den evangelikalen Märchenwald. Ein interessantes Interview von Philipp Möller mit Pfarrer Hempelmann über die Ziele der Giordano-Bruno-Stiftung. Wien. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Wiener Ambulatorium am Fleischmarkt, dem Symbol der Fristenlösung, gibt es einen Empfang der Stadtregierung. Dieses Wiener Ambulatorium führt wieder einmal zu einem Konflikt zwischen der katholischen Kirche und der österreichischen Politik. Der Empfang ist Anlass für den Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, die Fristenregelung in Frage zu stellen. Die Feier zum 30-jährigen Bestehen der renommiertesten Abtreibungsklinik soll abgesagt werden, fordert Kardinal Christoph Schönborn in einem offenen Brief an den Wiener Bürgermeister Michael Häupl, SPÖ. Diese Veranstaltung mache deutlich, dass es offenbar keinen Konsens im Hinblick auf den Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis angibt, schreibt der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz in Österreich. Stattdessen möchte er eine politische und gesellschaftliche Debatte in Österreich entfachen, ob Abtreibung wieder ein Fall für den Strafrichter werden soll. Bischof Klaus Küng von der Diözese St. Pölten ergänzt, das 30-jährige Bestehen einer Abtreibungsklinik, in der tausende Kinder ums Leben gekommen sind, kann doch kein Grund zum Feiern sein. So weit hinausgelehnt hat sich ein formales Oberhaupt der klerikalen Hierarchie der katholischen Kirche schon seit langem nicht mehr. Das Ambulatorium gilt als Symbol der Fristenlösung in Österreich. Seit Jahrzehnten wird es von Abtreibungsgegnern belagert und immer wieder wird von Übergriffen berichtet. Seit 1974 bekämpft der Klerus die Straffreiheit der Abtreibung. In einer Art Gnadenakt beschloss der österreichische Nationalrat damals, dass Frauen, die innerhalb von 3 Monaten nach Eintritt der Schwangerschaft eine Abtreibung vornehmen lassen, nicht bestraft werden dürfen. Vorausgesetzt, sie nehmen vor dem Eingriff eine medizinische Beratung in Anspruch. Verboten ist der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor. Zumindest in Wien weist die Politik die Einmischungsversuche des Klerus zurück. Die zuständige Stadträtin Sonja Wesley, SPÖ, richtete Schönborn aus, dass sie nicht daran denke, die Feier abzusagen. Der Wiener Bürgermeister Häupl fühlt sich vom Brief Schönborns nicht angesprochen. Und der Clubobmann der SPÖ im Wiener Gemeinderat, Sigi Lindenmeier, verweist auf seinem Blog auf die Situation vor der sogenannten Fristenlösung. Unzählige Frauen starben an den Folgen von illegalen Abtreibungen. Solche Zustände wolle man nie wieder, schreibt Lindenmeier. Wien. Die katholische Kirche in Österreich schrumpft weiter. Erstmals sind weniger als 5,6 Millionen Menschen Mitglieder. Zehntausende haben Österreichs größter Religionsgemeinschaft im Vorjahr den Rücken gekehrt. Ohne Taufen wäre der Schrumpfungsprozess noch dramatischer. Für die Kirche existiert der Mitgliederschwund nicht. Es gäbe eine schwer einzuschätzende Zahl von Untergrundkatholiken, die ihren Glauben nicht öffentlich deklarieren wollen, sagt etwa Erich Leitenberger, Sprecher der Erzdiözese Wien, gegenüber dem ORF. Auch bei stark schwindender Mitgliederzahl bleibt die katholische Kirche mit Abstand die größte Religionsgemeinschaft im Land. Die zweitgrößte ist die islamische Glaubensgemeinschaft, der etwa 5% der Bevölkerung angehören, gefolgt von den Protestanten mit etwa 4%. Konfessionslos sind etwa 12% der Bevölkerung. Laut einer anderen Studie des renommierten Meinungsforschungsinstituts IMAS glauben in Österreich nur etwa 47% der Menschen an Gott, etwa 22% an Geister. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung in einem Land, in dem vor allem in ländlichen Gegenden der soziale Druck die Menschen dazu bringt, in der Kirche zu bleiben. Vielfach haben Menschen auch Grundstücke von der Kirche gepachtet, die nach der öffentlichen Hand der zweitgrößte Grundeigentümer des Landes ist. Konfessionelle Schulen mit Öffentlichkeitsrecht in einzelnen Bezirken der einzige Zugang zu höherer Bildung üben zusätzlichen Druck aus. Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte lässt erwarten, dass der Mitgliederschwund der katholischen Kirche weitergeht. USA. Noch immer gibt es Länder, in denen körperliche Strafen für Schulkinder legal und an der Tagesordnung sind. Zu ihnen gehören auch die USA. In 20 der US-amerikanischen Staaten ist das Prügeln von Schülerinnen und Schülern nach wie vor erlaubt. Jährlich werden über 220.000 Kinder mit sogenannten Paddles misshandelt. Besonders betroffen von den Misshandlungen in öffentlichen Lehranstalten sind Afroamerikaner, Indianer, Latinos und Kinder mit Behinderungen, wie eine Studie von Human Rights Watch und der American Civil Liberties Union belegt. Farbige Mädchen werden doppelt so oft geprügelt wie weiße Mädchen. Jungen werden dreimal häufiger geschlagen als Mädchen. Eltern haben Schwierigkeiten, etwas gegen diese Misshandlungen zu unternehmen, da Lehrer und Direktoren Immunität genießen. Körperliche Strafen für Schulkinder wurden von den Vereinten Nationen als Menschenrechtsverletzungen anerkannt. Eine Umfrage von ABC News ergab, dass 72% der US-Amerikaner der Meinung sind, dass körperliche Strafen an Schulen nicht erlaubt sein sollten. Die soziologische Studie von John Guthrow, die sich auf Erhebungen der NAEP, National Association of Educational Progress, stützt, kommt zu dem Schluss, dass die körperliche Misshandlung von Schülern eine ganze Reihe von sozialen Problemen verursacht, die zusätzlich zur Menschenrechtsverletzung ins Gewicht fallen. Hier nun Auszüge des Interviews von Philipp Möller, Pressesprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, GBS, mit Dr. Heinz-Peter Hempelmann über die vermeintlichen Ziele der GBS und seine eigenen religiösen Überzeugungen. In Bad Blankenburg traf sich in diesen Tagen der Arbeitskreis für evangelikale Theologie, um sich unter dem Motto Renaissance des Atheismus mit der aktuellen Religionskritik in Deutschland auseinanderzusetzen. Der Pfarrer Dr. Heinz-Peter Hempelmann referiert über die Giordano-Bruno-Stiftung GBS und ihre Ziele. Die Position der GBS ist dezidiert atheistisch und religionsfeindlich, sagt Hempelmann, doch wundere er sich über die Distanzierung der GBS vom Attribut atheistisch und erklärt sich diese Distanzierung mit der großen Macht der Kirchen, die die GBS seines Erachtens vermutet. Hempelmann fährt fort, am neuen Atheismus sei ja eigentlich gar nichts Neues. Wenn man sich das Manifest von Schmidt-Salomon anguckt, das sind ja die alten Argumente. Als das Anliegen der GBS nennt er Aufklärung und merkt an, dass er die Wirklichkeit der Religion inklusive des christlichen Glaubens nicht schönreden will. Einen Teil seines geplanten Referats formuliert er wie folgt. Die GBS provoziert uns in heilsamer Weise, selber zu formulieren, wofür wir stehen als Christen, und wir sind gefordert zu sagen, warum wir den christlichen Glauben für wahr halten. Und da ist es soweit, das für wahr halten. Nun begibt sich Hempelmann in genau die Sphäre, in der es gefährlich wird, weil es der Aufklärung entgegensteht. Christlicher Glaube wird von ihm nicht als Glaube, sondern selbstverständlich als Realität betrachtet. Auf die Frage, welche Rolle Religion in Politik, Justiz und Bildung seines Erachtens spielen sollte, grenzt er zunächst christlichen Glauben von Religion ab, um dann zu formulieren, dort wo Christen Einfluss haben möchten auf die Gestaltung des gemeinsamen öffentlichen Lebens, müssen sie sich in einer Weise einbringen, die für andere rational nachvollziehbar ist. Da reicht es nicht, eine Bibelstelle zu zitieren. Der Ehrfurcht vor Gott als Bildungsziel schreibt er in Schulgesetzen eine außerordentlich humanisierende Funktion zu, wenn er dem Menschen deutlich macht, kein Mensch ist Gott. Dennoch sei Religion für ihn keine reine Erziehungssache. Seinen Gott als absolute Wahrheit zu betrachten, wäre für ihn Dummheit. Zum Thema Homosexualität fällt es schwer, etwas zu sagen, ähnlich schwer wie gegenüber dem Judentum. Homosexualität hält er in manchen Fällen für das Ergebnis einer psychosozialen Fehlentwicklung, spricht sich aber gegen jede Form der Unterdrückung von Homosexualität aus. Was jedoch umgekehrt in einer pluralistischen Gesellschaft möglich sein muss, wenn ein Mensch diese Prägung verlassen will, dass wir Therapieangebote machen. Als Beispiele führt er Menschen an, die unter der Differenz leiden zwischen dem, was sie empfinden und dem, was sie empfinden wollen. Auf die Frage, ob er eine religiöse Sozialisation, die Homosexualität dämonisiert, als mögliche Ursache für diese Differenz hält, antwortet er, ja natürlich, sicher, klar. Von Reflexion über diesen Widerspruch, über die Unverschämtheit, Menschen Schuld einzureden, um sie anschließend davon zu erlösen, allerdings keine Spur. Als wesentliche Ursache für weibliche Homosexualität nennt er sexuellen Missbrauch. Wie steht es mit dem Leben nach dem Tod? Ich wünsche mir, dass im Anschluss an dieses Leben, das eine Menge Herausforderungen mit sich bringt, nochmal was anderes kommt. Das ist aber nicht der Grund, warum ich daran glaube. Ich kann es nicht wissen, kann es aber mit guten Gründen hoffen, weil der Gott der israelischen Geschichte, der sich manifestiert hat in Jesus von Nazareth, an einer Stelle die Todesgrenze durchbrochen hat. Wunschdenken, vermeintliche Realität, angebliche historische Fakten und sprachliche Verwirrungstaktiken bilden hier ein geschlossenes Gedankengebäude, den christlichen Glauben. Was sonst noch passierte? Kurzmeldungen. Erfurt. Nur einen Tag nach den Thüringer Landtagswahlen erteilt die katholische Kirche Vorgaben für die Regierungsbildung. Obwohl die von katholischen Politikern geführte Landes-CDU von den Wählern deutlich abgestraft worden ist und selbst mit der nach 15 Jahren Abstinenz in den Landtag zurückgekehrten FDP keine Mehrheit hat, will man auch weiterhin das Sagen im Lande haben. In Thüringen gehören etwa 5% der Bevölkerung der katholischen Kirche an, während rund 3/4 der Menschen konfessionsfrei sind. So fordert der Leiter des katholischen Büros Erfurt in einer öffentlichen Erklärung, bei den Koalitionsverhandlungen das Ziel politischer Stabilität und Handlungsfähigkeit im Auge zu behalten. In Sachen Familien- und Bildungspolitik hofft Winfried Weinrich auf Kontinuität. Das Landeserziehungsgeld müsse erhalten bleiben, damit niemand gezwungen sei, sein Kind in eine Kita zu geben, wenn er dies nicht möchte, betonte der Leiter des katholischen Büros. Internet. Seit Januar 2007 gehören die VZ-Netzwerke in Deutschland der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, Stuttgart. Die Verlagsgruppe ist für ihre pietistische Einstellung bekannt. Alle, die hinter dem Erwerb der erfolgreichen 3 Internetportale bestimmte Absichten vermuteten, haben jetzt Recht bekommen. Ab sofort gibt es jetzt dort kostenlose christliche Edelprofile. Angefangen hat es vergangene Woche mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, betreut durch die Evangelische Landeskirche Württemberg in Stuttgart, dem Konzernsitz der Verlagsgruppe. Und noch ein wichtiger Veranstaltungstipp. Die Humanistische Union ruft gemeinsam mit zahlreichen anderen Bürger- und Menschenrechtsgruppen, mit Gewerkschaften, Parteien und Verbänden für den 12. September 2009 zu einer zentralen Großdemonstration »Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungswahn« in Berlin auf. Zum Schluss wollen wir an die Geburtstage des Philosophen Theodor Lessing und der Wissenschaftler Hermann Helmholtz und Wilhelm Ostwald erinnern. Den nächsten HPD-Podcast hören Sie am kommenden Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Team des Humanistischen Pressedienstes wünscht Ihnen eine schöne Woche.